Alpeski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard und melde mich diesmal aus Bad Aussee. Und ich bin froh, dass auch der Tobias dabei ist, der Tobias Ruf von Chiemgau24. Aber der, und jetzt kommt's, der ist in Cortina d'Ampezzo. Ich grüße dich, Tobias.
Ciao Lukas, buonasera a tutti.
Super, du hast schon die Phrasen parat, das taugt mir sehr.
Brauchen wir.
Bevor du erzählst, was du in Cortina machst, muss ich dir kurz was erzählen aus meinem Leben. Ich habe heute in der Viertel, also du bist ja Hundebesitzer, deswegen kennst du dich mit herabschauenden Hunden auch sehr gut aus, würde ich sagen. Und ich habe heute in der Früh Yoga gemacht. Und auf einmal gab es eine Pose, die ich noch nicht gekannt habe. Auf einmal hat die Yogalehrerin gesagt, das ist jetzt der Skispringer. Und ich habe nicht gewusst, dass es einen Skispringer gibt. Ich habe es jetzt auch gegoogelt und ich habe nichts gefunden dazu. Aber ich glaube, sie nennt es einfach so. Also es ist eine Art Telemarkstellung, wenn man so will. Du musst gescheit runtergehen in die Knie, damit es ordentlich reingeht. Und dann bist du mit dem Körper quasi mit der Körperachse so auf 45 Grad zum Boden. Ja, lädst dich voll nach vor und die Arme hast du über der Schulter. Ja, also wirklich ausgestreckt eigentlich. Und dann haben wir gedacht, naja, das hat ja nichts mit einem Skispringer zu tun. Aber eigentlich, oh ja, irgendwie schon. Der Telemark, die Arme, die, ich glaube, ganz, ganz früher ist man dann, na gut, da hat man sehr viel gerudert in der Luft beim Skispringen. Weiß nicht, ob man wirklich auch mit ausgestreckten Armen über dem Kopf quasi geflogen ist. Aber ja, ich war überrascht, dass es auf einmal um einen Wintersport gegangen ist im Yoga. Hat mir sehr taugt. Ja. Jetzt hast du auch was dazugelernt. Erzähl uns bitte, genug von mir, erzähl uns, was du in Cortina d'Ampezzo machst. Am Olympiaort, wie schaut es da aus? Was haben wir 2 Monate und ein bisschen was vor den Olympischen Spielen?
Genau, also ich treffe morgen, heute ist Dienstag, treffe ich den Hackelschorsch. Wer den Wintersport kennt, kennt natürlich den Hackelschorsch. Ja, seit 2 Jahren in Diensten der Österreicher. Und ich habe den Schorsch angeschrieben und gesagt, Schorsch, lass mal wieder ein Interview machen. Ist jetzt auch 2 Jahre her. Und ist ein alter Weggefährte, habe schon viele Interviews, ihn öfter schon getroffen. Habe gesagt, komm, wird mal wieder Zeit. Und dann war erst so der Plan, dass man sich in Innsbruck trifft. Aber die Bahn ist ja für die Rodler, sieht sich nicht aus. Und er gesagt, na, wird schwierig. Aber Cortina wäre ja auch eine schöne Reise, hat er dann gesagt. Und ich gesagt, gut, kläre ich ab. Chefs haben es durchgewunken. Und jetzt bin ich hier am Olympiaort und dann schaue ich mir morgen die Bob- und Rodelbahn an in Verbindung mit dem Interview und bin sehr gespannt. Und ja, bin jetzt hier, also bin vor 2 Stunden angekommen, bin auch gerade noch schnell nach Cortina kurz reingelaufen, um natürlich Eindrücke mitzubringen. Es ist nichts hier. Also es ist wirklich, ich bin wirklich, wirklich überrascht. Drei so Wimpel an der Straßenlaterne habe ich gesehen. Da steht Milano Cortina 2026 drauf. Sonst nichts. Also
okay,
jedes Starkbierfest in Rosenheim wird 8-mal so offensiv beworben. Klar, die saufen natürlich auch wie die Löcher. Aber also das hat mich tatsächlich echt geflasht. Weil unterwegs bin ich am Kronplatz vorbeigekommen, bin in Alta Badia vorbeigekommen und habe richtig Werbung gemacht für den Weltcup. Also da wurde ich konfrontiert. Oder waren
aha,
Plakate hier, Kronplatz, Weltcup da und da und Alta Badia ist dann Ende Dezember, ist hier dann der Weltcup und so weiter. Und dann war das natürlich, ja, dann dachte ich so, okay, wenn du da nach Cortina reinfährst, wirst du vor lauter Werbeplakaten wirst du einen Weg nicht finden ins Hotel. Hier ist nix, Leute, wirklich. Also, das habe ich noch nicht gesehen.
okay.
Das flasht mich total. Und
die Ruhe vor dem Sturm vielleicht, ja?
Ja, hab den Portier auch gefragt im Hotel, hat gesagt, ja, soon we will start. Also die haben die Ruhe weg hier.
Okay.
Das Einzige, was einen tatsächlich einstimmt, und ich wohne wirklich in unmittelbarer Nähe der Bob- und Rodelbahn, und das hat schon immer wie irgendwas Mystisches. Ich weiß nicht, hast du mal eine Bob- und Rodelbahn am Abend gesehen, wie dieses Ding da in der Landschaft liegt, die Beleuchtung?
Na,
Es hat was.
sieht man sie, ja?
Ja, wie gesagt, ich wohne hier in der Nähe und Das hat mich immer, egal ob bei Olympia 2018 oder am Königssee in Berchtesgaden, als die Bahn noch stand, im Abendlicht so eine Bahn, das hat schon echt was. Wow, packt mich jedes Mal. Und wenn du die Gelegenheit hast, wird sich sicherlich ergeben während der Spiele, dass du hier auch mal am Abend bist in Cortina. Dann wirst du wissen, was ich meine. Also das hat ein, weil das natürlich auch so ein außergewöhnliches architektonisches Gebäude hat. Ich meine, eine Skipiste ist eine Skipiste. So, wissen wir, wie sie ausschaut. Klar schaut die anders aus, wenn die für den Weltcup dann präpariert ist, aber so eine Bob- und Rodelbahn ist ja was absoluten Seltenheitswert hat. Und deswegen, ja, ist das Einzige, was mich so ein bisschen olympisch packt. Jetzt gehe ich natürlich nach unserer Aufnahme noch in die Stadt, werde hier was essen und dann mal, schaue ich mich mal um, wie es da ausschaut. Bringe ich dann nächste Woche ein paar Eindrücke mit. Aber wie gesagt, der erste Eindruck ist wirklich echt flashig. Das, ja, wie gesagt, Starkbierfest Rosenheim. Da läuft die Marketingmaschine gefühlt besser als bei Olympia 2026 in Cortina.
Okay, ja, na, interessant. Und bin auch gespannt, was dann über die Bahn sagst und so. Es ist sicher herrlich. Ich beneide dich ein bisschen, dass du da schon auch auf jeden Fall mehr noch in Stimmung kommst. Aber es hat bei uns da jetzt durchgeschneit einen Tag lang und wir sind da im Winterwunderland ein bisschen. Also jetzt bin ich auch voll drin und voll
Also,
angekommen.
es ist krass, gell, dass man Ende November jetzt auch hier überall auf dem Weg bin, natürlich über den Brennerland gefahren und ja, was hier an Schneemengen liegt, habe extra meine Schneestiefel schon eingepackt, die ich eigentlich nur, habe ich gesagt, komm, die habe ich für Olympia gekauft, pack sie mal ein, bin angekommen, habe meine Skechers, ja, wie du ja weißt, habe ich sofort ausgezogen und habe gleich die Boots angezogen, weil hier braucht man sie und ja, deswegen,
Gut.
hier ist Winter. Gut, apropos Winter. In Gurgl war ja auch Winter, gell?
Ja,
War auch schon
sehr
alles.
gut. Wollen wir über Gurgel sprechen, oder? Ja,
Unbedingt.
auf jeden Fall. Und fangen wir vielleicht chronologisch an. Fangen wir mit dem Samstag an. Die Männer sind am Samstag schon gefahren und natürlich ein absolut wildes Podest bei den Männern. Paco Rassar hat das Rennen gewonnen. Der Franzose vor einem Belgier, Armand Marchand. Und auf dem dritten Platz Atle Lee McGrath, ein Name, den man noch am ehesten auf dem Podest erwarten würde. Und du, Tobias, hast mir gleich geschrieben auf WhatsApp, Slalom. Ich liebe den Slalom, geilste Disziplin. Was haben wir da für Geschichten? Es war auch wirklich, ja, es war eine coole Konstellation. Wir haben einen ersten Lauf erlebt, wo die Abstände brutal knapp waren. Ich habe dann ein bisschen überlegt, woran das liegt, ein paar Gründe. Und irgendwie, ja, die Top-Läufer da im ersten Durchgang, die haben den Eindruck gemacht, Probleme zu haben. Ein bisschen, weiß nicht, ob das da die erste Schicht auch war, die es ein bisschen rutschiger noch gemacht hat, ob das irgendwie dann schwierig war, von der Besichtigung bis zum ersten Lauf dann wirklich das richtig einzuschätzen. Es ist dann gefühlt, denen dahinter ein bisschen leichter gegangen, aber auch kommt zum Tragen, was wir auch schon besprochen haben, dass dieses Feld im Slalom, dass wir da 20 Läufer haben, die auf jeden Fall aufs Podest fahren können. Nein, ich muss jetzt sogar sagen, die Siege einfahren können, wenn wir einen Paco Rassar dazu nehmen, der wäre eher auf meiner Liste, ja, eher auf Platz 20 oder noch weiter dahinter kommen. Na, hast du irgendwie eine Erklärung dafür, warum das so knapp hergegangen ist? Und dann eben, ja, Paco Rassar mit der Laufbestzeit, mir war das irgendwie schon klar, dass das für einen großen Sprung reichen kann im zweiten Lauf, weil er dann einfach Topzeit hingeknallt hat, ist es ja dann auch worden. Hast du da irgendwie, was sind deine Gedanken zu dem Rennen am Samstag?
Naja, klar, wenn die Piste hält, sind solche Entwicklungen möglich. Wenn du eine Piste hast, die von Läufer zu Läufer abbaut, ist es eher schwierig. Und die Grunderklärung ist aber ja die Tendenz, die wir seit Jahren sehen, dass der Herrenslalom einfach so wahnsinnig umkämpft ist und dass diese Leistungsvermögen so eng beieinander liegen. Wir reden ja dann auch nachher noch über die Damen. Ich meine, wir haben hier einen Cut von 1,5 Sekunden. Da fliegst du raus bei den Herren. Schifrin hat den Levi mit 1,66 gewonnen. Bei den Herren fliegst du, klar, das wird nicht jedes Rennen so sein, aber die Tendenz ist einfach ganz klar, der Herrenslalom ist die umkämpfteste Disziplin im gesamten alpinen Skizirkus. Wenn man auch das ja sagt, deswegen Slalom, I love you. Weil du vorher nicht weißt, wen du da alles in den Topf werfen kannst. Schau dir das Podium an, das ist völlig irre. Aber auch wir hatten ja letztes Jahr auch mit einem Albert Popov und solchen Geschichten jetzt Eduard Hallberg, der ja auch eigentlich wieder geil gefahren ist, gell, dann ausscheidet und diese verschiedenen Nationen und diese verschiedenen Protagonisten und ich habe den Live-Ticker gemacht und habe halt gesagt, liebe Leute, in der Regel, ja, so die, du kennst es ja auch, so die ersten 10 im zweiten Durchgang, da arbeite ich immer so ein bisschen hin und schreibe so, ja, so ist die Piste und fasse dann auch 3, 4 Läufe zusammen und ja, die greifen eh nicht um die Top-Plätze ein. Hab geschrieben, also geht es hier eigentlich nach normalen Verhältnissen, kann hier jeder aufs Podium fahren. Von Platz 30, ja, und nicht sowas, wie wir schon mal hatten, dass die Piste total einbricht. Daniel Juhl hat ja mal, glaube ich, von 30 aus gewonnen oder so. Das sind ja Freak-Rennen, aber hier unter den Verhältnissen konnte jeder aufs Podium fahren. Und das ist was, das sage ich, grandios. Also kannst du mehr Spannung erzeugen? Und nein, geht nicht. Und deswegen, also diese Leistungsdichte ist einfach brutal. Und ich weiß, wir diskutieren hier seit Jahren über das Thema Gesamtweltcup und wir hatten damals auch über Panthiro gesprochen und Meillard wird auch ins Spiel gebracht, den ich auch ins Spiel gebracht habe. Aber ich habe bei beiden immer gesagt, dann müssen sie im Slalom konstant aufs Podium fahren. Und das ist in dem Feld halt gefühlt nicht möglich, dass du da konstant im Endeffekt, so wie es andere in anderen Disziplinen tun, ist es im Slalom der Herren eigentlich nicht möglich, dass du da garantiert aufs Podium fährst und viele Hunderter auch machst, also viele Rennen auch gewinnst, dafür ist dieses Feld viel zu ausgeglichen. Alle müssen ans Limit gehen, weil sie genau wissen, wenn ich nicht ans Limit gehe, der nach mir kommt, der vor mir dran war, der geht ans Limit und wenn der den Lauf runterkriegt und ich gehe nicht ans Limit, dann gewinne ich hier nichts. Und gewinne ich nichts heißt nicht mal, dass ich Achter werde, sondern dann werde ich 25. Und deswegen auch diese Thematik Gesamtweltcup. Also Marco Odermatt unbewusst vorausschauend hat er in seiner Ausbildung zum Skifahrer alles
Ja,
richtig gemacht,
genau.
indem er sagt, nee, den Herrenslalom, da sollen sich andere im Endeffekt dran abarbeiten, weil es natürlich auch eine wahnsinnig nicht nur physisch, sondern auch psychische Angelegenheit ist, wenn du wirklich immer 100% draufgehen musst. Und ja, ist es für den Kopf natürlich auch nicht einfach. Und deswegen, also den Slalom nicht fahren zu müssen, ist gut. Und die anderen, mein Thema mehr ja, können wir jetzt eigentlich schon zu den Akten legen. Ist
Ja,
drei Rennen gefahren, aber ich lege das Ding zu den Akten, weil der Saisonstart beschissen ist für ihn. Und wenn da irgendwelche Optionen, Tendenzen da waren, so nicht. So wird es nichts, ja, und deswegen, also, boah, grandiose Show, also vielen Dank für einen denkwürdigen Tag, mit einem denkwürdigen Podium, auch ich hatte in meinem Ticker geschrieben, diese Fahrt von Paco Rassa, da kann es Richtung Top 5 gehen, irgendwann habe ich geschrieben, da geht es Richtung Top 3, irgendwann habe ich geschrieben, der kann das hier gewinnen und er hat es hier gewonnen und ja, diese Freude da unten im Ziel, er ist in Levi schon gut gefahren, aber gut fahren und da mal so ranschnuppern ist das eine, aber gleich einen Weltcup zu gewinnen, puh, das hatte sich tatsächlich nicht angedeutet. Also, da hätte man im französischen Team eher einen Clément Noël natürlich auf der Liste gehabt, auch einen Steven Aumier, der uns seit letzter Saison ja eigentlich auch zeigt, dass er immer wieder nah dran ist. Er bringt es aber nicht zu Ende. Und Paco Rassar hat die niedrigen Abstände einfach genutzt, einen brutalen zweiten Lauf erwischt und ist natürlich auch einer der Kandidaten gewesen, der genau wusste, ich liege jetzt hier auf Platz, weiß gar nicht mehr, wie viel da war nach dem ersten Durchgang, 17. oder sowas in die Richtung. Und der wusste ganz genau, ja gut, ich muss hier voll ans Limit gehen, sonst gewinne ich hier. Fällt nichts und wow. Chapeau, Monsieur Rassat, hatte ich nicht auf dem Zettel. Und Armand Machon, Podium für Belgien. Ist natürlich auch geil. Also, was eine Konstellation. Atlantic McGrath komplettiert dann das Podest. Und ja, diese ganzen Namen, die man so auf dem Zettel hatte, jetzt auch natürlich nach Levi und qua der Erfahrungen der letzten Jahre, natürlich auch ein Christoffersen, der wahnsinnig enttäuscht sein muss über den Saisonstart, wo es überhaupt noch nicht läuft. Meillard habe ich angesprochen. Braathen hat sich hier sehr schwer getan. Und er hat auch gesagt, es ist der schwierigste Schnee, den er kennt, also und sagt, da, mit der Meinung bin ich Weine. Also das ist ein ganz spezieller, das sind ganz spezielle Schneebedingungen. Das ist natürlich ein ganz spezieller Hang. Und dann kommen solche Rennen zustande, über die wir nur dankbar sein können, weil deswegen machen wir diese Sendung hier, deswegen schaut ihr zu, weil das sind diese Highlights. Ja. Und war unter den fünf, also bei Eurosport wurde sofort in der Kommentatoren-Chat-Gruppe wurde sofort überlegt, boah, ist das das knappste Rennen, das wir je hatten? Das war es nicht, aber in den Top 5 war es, weil, wie gesagt, dieser Cut bei gut 1,5 Sekunden ist schon brutal.
Mir ist aufgefallen, Paco Rassat, der ist ja schon, der hat ja schon, also ist ja schon in Tränen ausgebrochen, wie das Podest festgestanden ist. Also es war wirklich, das muss so eine Erleichterung sein, wenn du das mal ja hinbringst, was du denkst, imstande zu leisten zu sein. Ja, herrlich. Generell, das französische Team, das ist jetzt schon sehr gut aufgestellt, gell? Mit einem Clément Noël, wo man immer sagt, okay, absoluter Top-Kandidat auf den Sieg. Steve Mamier hast du angesprochen, auf einmal fährt ein Victor Meufart-Jeanne auf Platz 7. Die haben ein sehr, sehr spannendes Team da eigentlich beisammen. Ja, Rassat ist von Platz 14 zum Sieg gefahren, genau. Also das ist schon beeindruckend, ja. Mir ist noch aufgefallen, Head, alle drei Athleten auf dem Podest sind Head-Fahrer, ja. Und ja, du hast ja genau die Fehlstart, muss man eigentlich sprechen, von einem Fehlstart in die Saison für Meyer, für Henrik Christoffersen und für einige andere, ja. Die psychische Komponente im Slalom, da muss ich an den Johannes Strolz denken, der dann irgendwie, wenn du da mal in dem Strudel gefangen bist, dass du einfädelst halbwegs regelmäßig, dann ist es ganz schwer, sich da wieder rauszuziehen, wieder Selbstvertrauen zu bekommen. Genau, das ist mir noch aufgefallen. Paco Rassat, ja, er hat einfach dieses Rennen im Steilhang gewonnen. Also da die Teilzeit, sogar die ganz oberste Teilzeit im zweiten Lauf, nur die 17. Und dann hat er halt zweitschnellste Zeit in dem zweiten Sektor und im dritten Sektor die Bestzeit hingelegt. Und dort hat er das Rennen gewonnen, dort hat er sich dann auf den Platz 1 geschoben und hat das unten nicht mehr hergegeben. Ich möchte noch eine Geschichte zum Armand Marchand erzählen. Ich habe letztes Jahr zur Ski-WM recherchiert, was die Designs von Skihelmen betrifft. Und Armand Marchand ist mir aufgefallen, weil der so einen böse dreinblickenden Hahn auf seinem Helm hat. Und ich habe ihn dann erreicht, habe ihn letztes Jahr sprechen können und er hat mir die Geschichte erzählt davon. Also wie er klein war, wie er Kind war, haben ihm die Eltern auf dem Skihelm so einen Hahnenkamm draufpickt, ja, aus Stoff. Also der hat so einen blauen Helm gehabt, der hat mir dann auch Fotos geschickt von all seinen Helmen aus der Jugend. Und das war so ein einfärbiger blauer Helm und obendrauf aus Stoff so ein roter Hahnenkamm. Und er hat gesagt, die Eltern wollten das, dass ich das trage, damit sie mich, wenn sie auf dem Skilift rauffahren und ich fahre gerade runter, dass sie dann immer erkennen, ah, das ist unser Armand. Und dann hat sich so zugetragen, dass da irgendwann mal der Skilehrer, also sein Lehrer quasi oder sein Trainer in der Jugend gesagt hat, na geh bitte, komm, Amo, ganz ehrlich, ja, eh lustig, aber komm, wir sind ja da Skiprofis, ja, da brauchst du nichts da oben drauf picken haben. Ja. Gib das bitte runter, dann hat er es runtergeben, diesen Aufsatz, und hat sich noch am selben Tag das Bein gebrochen. Und das war irgendwie, und er hat gesagt, okay, das war irgendwie, also ich habe nichts anders gemacht, aber ich habe genau das gemacht. Ich habe mir da diesen Hahnenkamm wieder runtergerissen. Ich fahre nie wieder in meinem Leben ohne quasi ein Zeichen davon, dass irgendwo muss mein Gockelhahn dabei sein, irgendwo muss der abgebildet sein. Und jetzt hat er in dieser Saison hat er auf der Seite so Flügel, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, und ganz oben, also auf der Oberseite wieder einen böse dreinblickenden Gockelhahn, wenn man so will. Ja. Also ich finde das herrlich. Und eine liebe Geschichte, die er mir da erzählt hat, ich habe mir mal gedacht, ja, ich frage auf gut Glück, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Und das ist eine sehr, sehr arge Geschichte eigentlich. Ich habe mich dann sehr gefreut, dass der Zweiter worden ist und dass ich da ja, eine kleine Geschichte zu dem dazu habe. Ja. Ja, ganz kurz nur, wir wollen da nicht allzu lang uns damit aufhalten, aber es war schon überraschend, dass Dominik Raschner für das beste Resultat da sorgt im österreichischen Team. Der ist Sechster geworden, auch der. Wie ist er Sechster geworden? Durch einen starken zweiten Lauf hat er die drittbeste Laufzeit, Marchand hat die zweitbeste Laufzeit, Rasar eben die Laufbestzeit im zweiten Lauf gehabt. Das hat mir sehr gut gefallen und vor allem ich finde es ja immer sehr wichtig, ich finde es viel wichtiger, dass man im zweiten Lauf auch einmal kurz in Führung geht, dass man dieses Glücksgefühl hat, über die Linie zu fahren, das grüne Licht zu sehen, sich kurz dorthin hinsetzen zu dürfen. Ich finde, das ist extrem wichtig. Anders als, also angenommen, du gehst als 27. in den zweiten Lauf, kommst dann ins Ziel, wirst nur Zweiter quasi live im Live-Standing und verbesserst dich dann aber doch noch um 10 Plätze. Ich finde, es ist ganz wichtig, dann noch diesen kleinen Sprung zu haben, könnte ich mir vorstellen, ohne selber je im Ski-Weltcup Technikrennen gefahren zu sein. Aber ich halte das für sehr, sehr wichtig, dass man da so einen Glücksmoment hat. Und das war beim Raschner ganz besonders der Fall, weil der wirklich sehr lang dann doch recht lang dort gesessen ist. Und ja, finde ich ganz cool, war bei den Frauen, bei den Österreicherinnen dann noch viel größer. Ja, und sonst Simon Ruheland, Platz 12, bestes Weltcupergebnis, sehr erfreulich. Fabio Gstrein haben wir jetzt echt am Muster erkannt, finde ich, dass er in den zweiten Läufen immer eben zurückfällt, dass er da jetzt mit einem 16. Platz wegfährt, wird ihn nicht zufriedenstellen. Auch beim Marco Schwarz, ja, war im ersten Lauf noch besser klassifiziert. Jetzt ist er 21. geworden. Auch da hat er sich natürlich mehr erwartet. Der muss schauen, dass er gute Ergebnisse einfährt, um sich mit der Startnummer zu verbessern. Johannes Strolz und Manuel Feller haben auch noch Weltcup-Punkte gesammelt. Also von dem her, wie viele Österreicher da dabei waren, ist es sehr gut. An der Spitze scheitert es eben, aber wir haben schon besprochen, dass das gar nicht so leicht ist, sich dort vorne reinzufahren. Tobias, vielleicht ganz kurz ein, zwei Sätze zum Linus und zum deutschen Team.
Ja, deutsches Team ist schnell abgehakt. Sebastian Holzmann braucht noch Zeit. Das merkt man natürlich ganz klar. Hat es nicht
Nach
geschafft. Ich,
Kreuzbandriss, ja.
genau, Anton Tremmel hat es auch nicht geschafft. Deswegen.
Aber der Holzmann hat sie, glaube ich, verlobt, habe ich gesehen auf Instagram jetzt die Tage. Ich hoffe, ich bin da richtig informiert. Sorry.
Ja, der Society-Bereich, den überlasse ich dir. Und ja, bei Linus geht einfach die Suche weiter, die nach der genauen Abstimmung mit dem Material. Aber im Vergleich zu den Saisonstarts die letzten 2 Jahre ist dieser Saisonstart tatsächlich gut. Also jetzt auch in diesem Haifischbecken, da im Endeffekt ja regelmäßig nach dem ersten Durchgang in Richtung Podest unterwegs zu sein. Jetzt hat er den 8. Platz belegt. Das ist natürlich, ja, du weißt es, ihr wisst es, die Muli-Olympianorm, aber die stand bei ihm, glaube ich, eh nicht zur Debatte. Aber ich finde, dass das wirklich einen ganz guten Eindruck macht. Also da ist er die letzten Jahre eigentlich schlechter reingestartet. Und ja, wir haben ja andere Leute angesprochen, die wir die letzten Jahre da vorne eigentlich immer mitgesehen haben. Du hast gerade so ein bisschen Manuel Feller en passant erwähnt. Hat er nicht vor 2 Jahren sogar gewonnen in Gurgel, wenn mich nicht alles täuscht? Und da gab es sogar einen Dreifachsieg der Österreicher, und Manuel Feller hat dann die Kugel geholt, und jetzt fährt er ja nicht mal mit in die USA, weil er sagt, es macht momentan keinen Sinn. Und wenn man das so ein bisschen in Relation setzt, hat der Linus eigentlich einen ganz guten Saisonstart getroffen. Und ja, ich finde, er gefällt mir auch, wie es aussieht, die Stabilität, er ist weiter angriffslustig, und ich glaube, wenn da diese letzten Prozente noch dazu kommen, die natürlich nach so einem Wechsel fehlen, und das natürlich schon auch ein bisschen auf den Kopf dann wirkt, wenn diese Prozente, wenn er die drauf packt, dann werden wir nicht aus der Saison rausgehen wie im letzten Jahr, dass da kein Podestplatz für ihn steht, sondern den wird er dann einfahren. Also das läuft sich gut an in Richtung des heißen Januars, weil um eine Kugel und so brauchen wir hier, glaube ich, nicht reden. Aber es kommt darauf an, im Januar voll da zu sein und dann natürlich im Februar. Und da bin ich zuversichtlich, ja.
Ja gut, Zuversicht, da nehmen wir gerne mit. Weil du Kugel angesprochen hast, aktuell Führender im Gesamtweltcup Paco Rasar mit 140 Punkten. Ich wollte es nur erwähnt haben. Ist natürlich eine ganz, ganz kurze Saison. Wir haben erst drei Technikerinnen, zwei Slaloms,
Jetzt
aber.
muss die Pandemie her und dann ist Paco Rasar
Die Welt bleibt stehen. Stop the count, genau,
ja.
ja.
Neben meinem Hotel ist das Hotel Corona, deswegen.
Ah,
Okay, gut. Schieben wir zur Seite, gehen wir zu den Damen, oder?
ja, absolut. Bei den Frauen haben wir eine hervorragende Michaela Schifrin mal wieder gesehen. Hat mit über einer Sekunde Vorsprung gewonnen. Vor Lara Colturi zum zweiten Mal Zweite geworden. Und Camille Rast als Drittplatzierte hat sich absolut rehabilitiert für diesen, ich würde es fast besorgniserregenden Auftritt in Levi bezeichnen, wo ich mir doch gedacht habe, oh je, ja, was ist da los? Und plötzlich ist es viel besser gegangen. Also ja, mich hat überrascht, dass Lara Colturi auch bei den ja doch durchaus anderen Bedingungen da die erste Verfolgerin von Schifrin ist. Mich hat nicht überrascht, dass Schifrin hier mal wieder zwei Laufbestzeiten in den Schnee setzt. Ich muss übrigens kurz sagen, also dieser Hang in Gurgel ist mega cool. Also ich fand beide Rennen auch irgendwie, du hast Wiedererkennungswert gehabt mit diese ersten 8 Sekunden, dann dieser Drop gleich mal. Irgendwie mega cooler für einen Zuschauer, für einen TV-Zuschauer, mega cooler Hang. Ja, genau, Michaela Schifrin, ich fand es sehr cool. Jetzt ist zum ersten Mal Marlies Reich als Co-Kommentatorin im ORF im Einsatz gewesen. Sie wird da jetzt die Technikrennen auch mitkommentieren und die hat wirklich geschwärmt von der Schifrin, hat auch gemeint, da ist wirklich nichts Falsches zu sehen an diesem, vor allem an diesem zweiten Lauf. Und so nebenbei erwähnt, die Ausführungen von einer Marlies Reich sind wirklich eine Bereicherung. Das war sehr cool. Dieser erste Auftritt hat mir sehr getaugt. Bin ein großer Fan. Ja. Ja, was magst du vielleicht was sagen zu den Top 3, zu Schifrin, zu einer Kulturi, die sich da wirklich allmählich etabliert als, ja, ich habe es eh schon gesagt, als erste Herausforderin. Oder deine Gedanken zu Camille Rast. Ja.
Ja, also diese Lara Colturi ist verdammt weit einfach, gell? Und die müssen wir jetzt das ganze Jahr auf dem Zettel haben. Das ist alles andere als, ja, da kommt mal jemand Junges und fährt ja dann rein, weil ihr erstes Podium ist es ein Jahr her. Und da waren wir in Gurgel und da hat Michaela Schifrin gewonnen vor Lara Colturi und vor Camille Rast. Und ein Jahr später haben wir es wieder. Und weiß gar nicht, war das damals das erste Kulturi-Podium
Im
von Kamil
Slalom auf
Rast?
jeden Fall.
Ja, von Kamil Rast glaube ich auch. Und sie war ja wirklich dran. Also wir hatten keine Levi-Verhältnisse, dass du nach dem ersten Durchgang eine Sekunde weg bist von Schifrin, sondern sie challenged die. Klar geht es über zwei Läufe, wenn Schifrin so fährt. Wir haben es letzte Woche gesagt, ist sie eigentlich unschlagbar. Aber da wird Frau Schifrin noch mit zu tun haben. Weil da bringt sich die nächste Generation in Stellung. Das ist schon verdammt reif für das Alter, gell? Und diese 19, die steht noch nicht lange auf der Uhr, dass sie 19 wurde. Und liebe Leute, ey, also wenn die gesund bleibt, das wird natürlich die Frage, weil wer in so einem jungen Alter einen Kreuzbandriss hat, das kann Auswirkungen haben. Aber jetzt denken wir mal nicht so weit. Aber wenn die fit bleibt, liebe Leute, ey, das ist verdammt reif auch, gell? Weil auf diesem Hang und diese Tücken, du hast es ja angesprochen, auch da oben war es wahnsinnig rutschig und eisig und da hatten einige Probleme
Ja.
gleich im Start ganz oben und die ist so ruhig und so entspannt und dieses Projekt scheint echt aufzugehen, gell? Dass man den ganzen Fokus, das alles so auf sie zurechtlegt, dass sie sich wohlfühlt. Die Mama ist dabei, der Papa ist dabei. Man legt alles drauf aus. Auch wenn man sie hört und spricht und so. So auf dem Papier wirkt sowas wie für mich so ein Drill, so ein Drillapparat. Das Kind muss. Aber so wirkt sie nicht. Die wirkt nicht gedrillt. Ich glaube, die hat einfach mega Bock drauf. und bringt das Intrinsische mit, ohne dass es nicht geht, auf so einem Niveau. Und puh, also da kann es sein, dass man sagen, wow, ja, schade, Schifrin hört dann auf und ah, der Goat geht von der Bühne, aber wenigstens werden jetzt die Rennen spannender. Ich hoffe, dass sie uns da nicht dann im Endeffekt vom Regen in die Traufe bringt, so Bjørndalen hört auf, dann kommt Foucault, dann sagt man, ja, Foucault hört auf, dann kommt Johannes Tinius Bö. So, ja gut, seit 15 Jahren, 20 Jahren läuft Biathlon immer identisch und müssen wir mal gucken, ob es in die Richtung geht. Sie bringt alle Anlagen mit, sowohl macht es den mentalen Eindruck, also vom Schädel her, aber natürlich auch von der fahrerischen Klasse. Das ist richtig stark. Ja, und Kamil Rast ist, sie sagt selber mit ihrer Hüfte. Sie sagt, es gibt Tage, da ist alles gut, da kann ich
Ja,
schmerzfrei
spannend.
trainieren und fahren. Und es gibt Tage, da geht gar nichts. Und dann ist sie ab jetzt wahrscheinlich die große Wundertüte, dass wir letztlich nicht sie, müssen wir nicht sie, wie man halt so fragt, man schaut sie ins Gesicht und spricht, sondern muss eigentlich die Hüfte, da muss so eine Hüftampel geben. Ja? Milrast Hüfte steht heute auf Rot, auf Gelb oder auf Grün. Und wenn es auf Grün steht, dann sehen wir, was bei rumkommt. Und ja, du sagst es für die Schweizerinnen wahnsinnig wichtig. Wendy Holden auf Platz 4. Beide waren zeitgleich, auch nach dem ersten Durchgang. Da kam jetzt wiederum raus, dass sie in Levi tatsächlich einen Schlag aufs Knie bekommen hat. Das wurde im Nachgang kommuniziert und da haben die Schweizer Journalisten auch gesagt, Leute, wir haben die in Grund und Boden geredet, weil so schlecht war sie qua Ergebnis ja eigentlich nicht in Levi. Aber das war uns zu wenig und dann müssen wir natürlich kritisieren. Und ein paar Tage später kommt dann raus, dass sie da einen Schlag aufs Knie bekommen hat, der sie einschränkt. Wenn man es nicht kommuniziert, muss man sich das anschauen, was man sieht. Weil auch wir hatten ja in der Nachbesprechung gesagt, Kamil Rast, wenn sie Hüftprobleme hat und wenn sie das beeinträchtigt, dann kann man das nicht so werten, wie wenn sie topfit ist. Und bei ihr haben wir es gemacht, bei Holden haben wir es nicht gemacht. Aber wenn man es nicht weiß, woher soll man es dann im Endeffekt analytisch verwerten? Geht nicht. Aber ja, in Anbetracht dessen, was passiert ist im Schweizer Team, war das für die Schweizer Damen brutal wichtig. Weil ich habe auch hier immer gesagt, Vorsicht, liebe Schweizer Damen, wenn die Lebensversicherung Lara Gut-Bahrami mal weg ist, dann könntet ihr Probleme kriegen. Und jetzt ist die Lebensversicherung Lara Gut-Bahrami weg. Und dann ist das Balsam, weil letztlich müssen es die jetzt mehr oder weniger rausreißen. Klar, wir müssen sehen, wie sich der Speed entwickelt, da kann es auch immer schnell gehen. Aber das ist natürlich ein brutaler Schlag für das Schweizer Team, wenn sich das bestätigt mit Lara Gut-Bahrami. Das ist ja auch eine ganz wilde Geschichte. Ich habe es da gestern noch geschickt.
Ja.
Wir hören von dem Unfall, dann heißt es kurz danach, Kreuzband ist durch, kommt jetzt das Karriereende. Dann heißt es kurz danach, ja, Moment, hier liegt noch überhaupt keine Diagnose vor. Aber ganz ehrlich, es ist jetzt, wie viele Tage ist es jetzt her? Fünf? Vier,
Ja,
fünf,
sowas,
sowas?
gell, ja.
Und also selbst ich mit meinen vier Kreuzbandrissen hatte da früher eine Diagnose als Lara Gut-Bahrami. Es muss ja vorliegen nach so einer Zeitspanne. Das ist
Vor allem bei
Profisport.
so einer Athletin, hey, ja.
Ist egal, selbst bei Athleten aus der zweiten, dritten Reihe im deutschen Skiverband, die stürzen, gehen ins MRT und 2 Tage später, allerspätestens kommt die Diagnose und da geht jetzt ein hin und her und weiß nicht, was das soll. Und da brauchen wir jetzt auch nicht groß drüber reden und spekulieren. Das nehmen wir einfach mit in die nächste Folge, wenn wir dann tatsächlich wissen, was Sache ist, weil ist es dann das Karriereende? Sie hat immer gesagt, nach Olympia ist Schluss, aber sie will die Karriere selbst beenden und nicht durch eine Verletzung beenden lassen. Wer weiß, also das muss nur nicht, wenn sich das bestätigt. Wenn die fit wäre und das nicht so schlimm wäre, wenn es ein leichter Anriss im Innenaußenband wäre, würde man das so sagen, würde sagen, pff, okay, die steigt dann, keine Ahnung, spätestens im Januar wieder ein, ist voll dabei, ihre Qualifikation hat sie eigentlich eh schon mit Sölden. Aber das ist ja alles, also, ne, weiß ich nicht, warum man da nicht einfach die Dinge klar beim Namen nennt. Oder sie macht den Stunt, den die anderen auch schon gemacht haben und gesagt haben, okay, Kreuzband gerissen, aber ich trainiere einfach so auf, dass ich ohne Kreuzband fahre. Johanna Hellen ist mit gerissenem Kreuzband gefahren, hat es nicht mal gewusst. So. Also es ist da nichts unmöglich. Und Felix Neureuther hat das 2018 auch versucht, sich dann nochmal hinzupuschen. Und da hat es keinen Sinn gemacht, aber das ist natürlich jetzt auch, wäre noch eine Variante, dass sie jetzt nicht sagen, okay, das ist die Verletzung, das war's, Saison vorbei, vielleicht die Karriere vorbei, sondern dass man jetzt vielleicht mal abwägt, können wir das Ganze konservativ, wenn sie operiert wird, ist over, aber können wir das Ganze vielleicht konservativ angehen, dann besteht nämlich noch eine Möglichkeit, was bei Brignone oder bei Bassino ja nicht möglich war, das sind andere Verletzungen, aber bei einem Kreuzbandriss würde es gehen. Das ist so die einzige Erklärung, die ich jetzt habe, dass man das vielleicht noch so kommuniziert und das jetzt abwägt und dann mit einer endgültigen Diagnose und Prognose vor allen Dingen, wie es denn weitergeht, dann irgendwann an die Öffentlichkeit geht. Zurück zu Gurgel deswegen umso wichtiger, weil jetzt stehen Holdener und Rast echt fett in der Verantwortung, gell? Weil sonst könnte es ein ganz, ganz bitterer Winter werden. Und das hat alle beruhigt und da wirklich jetzt mal den großen Druck rausgenommen. Und deswegen haben sie da echt zwei heiße Eisen im Feuer. Wenn sie jeweils gute Tage erwischen, dann sieht man, was möglich ist. Das war auch hier möglich. Ja, und zwei Eisen im Feuer haben wir auch, gell? Also muss man. Muss man jetzt wieder so sagen, hat sich jetzt wieder bestätigt, also überhaupt nicht zufrieden war. Klar, was sagt Emma dann? Ja, bin nicht gut genug Ski gefahren und Emma, woran hat es gelegen? Dann sagt sie halt, ja, wenn ich das wüsste, hätte ich es besser gemacht. Klassiker Emma, dafür lieben wir sie ja auch. Aber es steht am Ende 9. Platz. Klar, auf die Abstände muss man schauen. Da fehlen schon 1,5 Sekunden auf Kamil Rast. Das war im ersten Durchgang so der Fall. Aber ja, sie verbessert sich natürlich auch immer weiter mit ihren Startnummern, mit dem 3. Platz, mit einem 9. Platz. Lena ist sowieso voll dabei. Die hat echt Pech gehabt in Gurgel. Also sie nimmt im Endeffekt zwei Stangen, fährt ein bisschen zu direkt, schlägt ihr die eine Stange im Endeffekt auf den Ski und bringt sie dann aus dem Rhythmus. Weil sie war jetzt gerade in der Passage, ist dann auch wieder im Steilen passiert. Sind eigentlich so die Passagen, wo sie oft auch die Dinge noch rausholen kann. Ich glaube nicht, dass sie ohne dieses Missgeschick aufs Podium gefahren wäre. Aber mehr als dieser 7. Platz, der am Ende steht, wäre es, glaube ich, schon geworden. Aber nichtsdestotrotz, voll dabei, voll dran. Und ja, let's go. Macht Spaß, die zwei. Das ist wirklich, wird die Aushängedisziplin des deutschen Skiverbandes in dieser Saison. Zumindest ja, Jessica Hülsdinger hat die 32 gebucht, so auch dieses Mal. Hat leider wieder nicht gereicht, aber die nächste Chance kommt ja schon sehr, sehr bald. Entschuldigen muss ich mich bei Katharina Truppe. Ich hatte dir dieses Spider-Man-Meme geschickt, ja, wo ich Katharina Huber, Katharina Gallhuber, Katharina Truppe, ihr kennt das Spider-Man-Meme, wo drei Spider-Mans auf sich gegenseitig zeigen. Und da lagen die drei halt wieder so direkt in der Ergebnisliste zusammen, heißen alle Katharina. Da habe ich zu Lukas gesagt, die sind für mich alle eins, jedes Rennen. Auf Platz 15, auf Platz 14, 15, 16 stehen drei Katharinas aus Österreich. Das ist so Spider-Man-mäßig. Aber die hat mich im zweiten Durchgang eines Besseren belehrt, hat da einen rausgeknallt, weil ja, ansonsten, oh, das wird ein zäher Weg, gell, bei den österreichischen Damen. Und ihr hattet mit der Katharina Linsberger eine für die ganz großen Dinge, die aber offenbar das. Vielleicht ist sie wieder punktuell zu Olympia dann da. Ich meine, wir haben es ihr in Saalbach auch nicht zugetraut, aber diese konstante Linsberger, die dann auch mal die Slalomkugel und so mitnehmen kann, ist, glaube ich, Geschichte. Also mir fehlt da die Fantasie. Wie geht's dir?
Die hat einen Einblick gegeben, wie es ihr geht. Ist ja nach wenigen Toren ausgeschieden und also na, hat sie nur drin gehalten, aber dann irgendwo in der Mitte ausgeschieden. Und hat das wirklich ganz klar benannt. Das ist der Tiefpunkt. Sie war ziemlich bedient. Hat sich sicher sehr viel vorgenommen für einen Hang, wo der ÖSV auch davor trainiert hat, schon in diesem Winter. Sie hat sicher gehofft, dass sie aus dem Ergebnis von Levi, wo sie Zehnte war, ja, dass sie von dem her sich verbessern kann. Ja, das hat mir, ja, Mitleid die größte Strafe im Sport, glaube ich, aber es hat mir fast ein bisschen leid getan, wie sie dann da reagiert hat, ja. Da geht es gerade, glaube ich, nicht so gut und hoffentlich kann sie das schnell abhaken, weil es dürfte so ein ganz, ganz kleines Fenster sein in ihrem Setup, wo sie sich wohlfühlt. Und ich würde jetzt fast sogar sagen, dass das irgendwie gerade ganz zu ist, dieses Fenster, dass es da gar keine Lücke mehr gibt. So fühlt sich das irgendwie gerade an, aus ganz, ganz weiter Entfernung bei ihr, ja, ihre Lage. Aber ja, umso erfreulicher, was die Katharina Truppe gezeigt hat, einen sehr starken zweiten Lauf, zweitbeste Laufzeit im zweiten Durchgang. Damit hat sie sich selber überrascht, die ist ins Ziel gekommen und hat wirklich auch ein bisschen so gestikuliert. Damit hat sie gar nicht gerechnet. Ja, weil es eben auch nicht so einfach war, durch diesen Steilhang komplett fehlerfrei durchzukommen, so durchzukommen, dass es sich auch gut anfühlt. Wie viel investierst du jetzt von der Linie her, dass du pünktlich schon mit dem Schwung beim Tor ja, dabei bist oder nicht? Das ist ja ein schmaler Grat, oft, vor allem, wann lässt du dann aus, weil du schon das Flachstück kommen siehst, wann gehst du da wirklich, löst quasi die Handbremse, pfeifst auf die Linie, nimmst vielleicht in Kauf, dass das eine oder andere Tor knapp wird, aber nimmst das Tempo mit. Das dürfte sich nicht so gut bei ihr angefühlt haben, aber die Zeit gibt dir dann recht. Die hat sehr viel richtig gemacht im zweiten Durchgang. Deswegen ein sechster Platz. Deswegen war auch das ganze Team ein bisschen besser gelaunt als noch in Levi. Ja, so schnell geht es auch. Es reicht schon ein sechster Platz, um das auszulösen. Ja, und sonst, ja, Katharina Gallhuber, 12., 13., ganz okay. Franziska Kritsch ist in einem zweiten Durchgang als 17. sogar. Das ist für die Position, wo die gerade ist, mit ihrem Privatteam, das ist wahrscheinlich sogar ganz okay. Lisa Hörhager jetzt zum zweiten Mal in den Punkten als 19., das ist cool. Natalie Falch zum ersten Mal überhaupt in ihrer Karriere in den Punkten. Die ist da letztlich gewonnen im zweiten Durchgang, ist als 26. klassifiziert. Die war fast ein bisschen überfordert, würde ich sagen, mit dem zweiten Lauf. Aber hey, cool, dass sie es da mal in den zweiten Lauf geschafft hat, das miterlebt hat, wie sie das anfühlt, einen zweiten Durchgang zu bekommen. Das ist schon sehr, sehr cool. Tobias, wir müssen schauen, dass wir weiterkommen. Die Zeit ist knapp heute, aus verschiedenen Gründen. Kommen wir zum Felix der Woche. Und ich glaube fast, also ich habe so ein Gefühl, dass wir uns diesmal sehr einig sind bei dem Felix der Woche. Ich verleihe einem Franzosen, ja, er deutet schon am Propeller, der Tobias. Also ich glaube, er ist d'accord mit mir. Antoine Azoulin, der ist ausgeschieden im ersten Lauf und hat dann einen kleinen Muggel in der Piste dazu verwendet, um gleich einen 360 hinzulegen und ist damit ein bisschen viral gegangen, zumindest in der Skibubble. Das hat er sehr gut gemacht, so elegant aus einem Slalomlauf rauszupurzeln, gehört belohnt. Und dafür bekommt er von uns beiden den Felix der Woche. Sehr, sehr cool. Ich möchte noch kurz am Ende dieser Folge eingehen auf Feedback, das wir bekommen haben. Vor allem zu dieser Rerun-Diskussion, die wir in der vorherigen Woche besprochen haben, gleich zu Beginn der Folge. Da hat uns zum Beispiel die Kavi Mom auf Instagram geschrieben, mit der Anekdote vom Saigo Kato. Sie liegt jetzt schon über ein Jahr zurück, aber der ist ja in Sölden in dem Riesenslalom sogar von einem Pistenarbeiter quasi gestört worden in seinem Lauf. Und ihm wurde kein Rerun zugestanden, mit der Begründung, hey, das würde unseren zeitlichen Ablauf durcheinander wirbeln. Er hat dann sogar, glaube ich, quasi ein Geld. Bonifikation, eine Gutschrift kriegt von der FIS als Entschädigung dafür, dass er nicht mehr fahren hat können, weil der hat seinen Lauf abgebrochen, hat aber keinen Rerun bekommen. Was ich damit sagen will, ist, bei dieser Rerun-Diskussion muss dann auch irgendwie drauf schauen, ob sie das zeitlich überhaupt alles ausgeht. Der Zeitplan ist straff. Vielleicht beim Slalom eh noch okay, weil wir da doch kürzere Laufzeiten haben. Aber auch das könnte ein Problem sein. Und der Luis aus der Flugshow, liebe Grüße gehen raus an den Kollegen. Der hat gemeint, du hast ja eigentlich schon einen Vorteil, weil du die Passagen schon einmal gefahren bist, bis zu der Stelle, wo irgendwie die Stange rausbricht. Dann hast du aber andererseits auch eben einen Nachteil, weil eben schon etliche einmal gefahren sind und die Spur nicht mehr so, nicht mehr so gut ist. Also es ist, ja, es ist eine diffizile Situation, aber herrlich, ja. Okay, ich glaube, wir haben Gurgel gut abgefrühstückt, Tobias, aber jetzt müssen wir noch ganz kurz das Programm fürs Wochenende draufschauen. Beziehungsweise sogar, es ist ja ein verlängertes Wochenende. Es geht schon am Donnerstag los. Wir befinden uns in Copper Mountain und es ist tatsächlich so, dass der Alexander Ometkilde, der hat ja einen Countdown. Er will ja in Beaver Creek am Start stehen und dort wieder Rennen fahren. Und er zählt diesen Countdown runter auf Instagram immer. Es sind jetzt T-10 Tage am Tag der Aufzeichnung, die wir da haben. Aber es gibt trotzdem sogar schon die Meldung, dass er kurzfristig vielleicht sogar entscheidet, schon in Copper Mountain beim Super-G an den Start zu gehen. Er überlegt sich, ob nicht sogar schon Copper Mountain in Frage kommen würde. Wird sich das erst am Vortag, also am Mittwoch, soll er das dann, glaube ich, erst entscheiden. Also es könnte sein, dass man sogar schon in dieser Woche einen Kilde zurück im Skiweltcup erleben. Tobias, wie schaut's denn aus vom Programm her in den nächsten Tagen?
Genau, Speed-Auftakt am Donnerstag, 19 Uhr, Super-G der Herren. 19 Uhr, 28. Freitag, Riesenslalom der Herren. 18 Uhr, erster Durchgang, 21 Uhr, zweiter Durchgang. Dann sind die Damen dran, Riesenslalom Samstag, auch 18 und 21 Uhr. Und Sonntag, unser aller lieber Slalom, 18, 21 Uhr. Volles Programm, volle Sendung nächsten Montag. Und ich schaue jetzt mal, ob hier wirklich Olympia stattfindet in den nächsten 2 Jahren. Und wo bist du nochmal? Ich habe das am Anfang.
In Bad Aussee, ich hab Heimweh nach BA, singt der Hubert von Geusern, falls du den Hordern kennst, ja. Und BA steht für Bad Aussee. Das ist vom Kulm 15 Autominuten entfernt. Ja. Ich habe aber die Flugschanze, ich Depp, bei der Anfahrt übersehen. Also so groß kann sie nicht sein. Na,
Alles klar.
aber das ist da die Gegend, ja.
Dann suchst du die Flugschanze, ich suche das olympische Flair. Vielleicht sehe ich noch die Strada del Sole und dann
Herrlich.
ja, Pfeife auf Pfeife, ja, nicht auf Italien, nicht auf dich, nicht auf Après-Ski, aber pfeif mal ab heute, oder?
Ja, genau, das war's. Wir schauen uns die vier Rennen an. Ja, freue mich schon sehr. Jetzt gibt es eine andere Disziplin auch. Und dann werden wir uns nächste Woche wieder hören bei Après-Ski. Ich wünsche euch allen, uns allen, eine schöne Woche. Bis dahin. Servus.